Dankeschön. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Woche, denke ich, um 13:30 hat es in Jedesheim gebrannt an der Biogasanlage. Und Johanna war gerade im Kindergarten und die Ausbildung zur Erzieherin. Und dann hat sie erzählt und die Kinder haben das alles nachgespielt. So, Feuerwehrmann und so, gell. Und ich kann mich nur erinnern, wo meine Kinder klein waren, und ich denke, bei euch wird es ähnlich sein, das hat ein ganz bekanntes Spiel gegeben, oder was heißt Spiel, ein Rollenspiel, was man gerne gespielt hat. Das ist auch das Thema meiner Predigt. Und zwar Vater, Mutter, Kind. Oder? Ihr doch nicht mehr so ganz, ganz Jungen, weil die ganz, ganz Jungen sind ja jetzt schon draußen. Vater, Mutter, Kind, das hat man doch gespielt, gell? Oder hat man Mutter, Mutter, Kind gespielt? Oder Vater, Vater, Kind? Man hat Vater, Mutter, Kind gespielt. Und das ist irgendwie schon, denke ich, in unserer DNA drin, dass wir Vater, Mutter, Kind spielen. Und bei meiner Predigt heute geht es um Familie. Und jetzt ist der eine oder andere, ja, ich habe ja noch keine oder ich werde auch, keine Ahnung. Familie oder Gott spricht durch physische Beispiele zu uns. Da gibt es zum Beispiel den Leib, wo die Gemeinde ist. Da gibt es die Braut, die wir sind, und der Bräutigam Jesus. Und da gibt es auch die Familie, der Familie Gottes. Im Prinzip, alles, was ich sage über eine Familie, wie wir sind, wie wir haben, kann auf die Familie Gottes angewandt werden. Und Familie ist sehr, sehr angefochten. Denkt es, da sage ich nichts Neues. Und so, wo ich mich so mit diesem Thema beschäftigt habe, da hat es ein ganz wichtiger, Ereignis war 1995. Da war diese Weltfrauenkonferenz von der UN in Peking. Denken wir, was ist jetzt, hat das mit dem zu tun? Aber ich habe mal dann die Zusammenfassung von diesen Ergebnissen und von den Zielen dieser Weltfrauenkonferenz habe mir mal näher angeschaut. Und diese Ansichten, die sind im Großteil der Vereinigten Nationen verbreitet. Erstens, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Und wir laufen auf das zu, gell? Zweitens, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexueller Verhaltens, da es dabei nicht zu Empfängnis kommt. In der Welt, drittens, braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Das sind lauter Dinge, auf die wir zusteuern, gell? Also es ist jetzt nicht irgendwie Science Fiction oder irgendwas. Und Beispiel, wir haben, ich arbeite bei der Lebenshilfe und es gibt so, das heißt leichte Sprache, so Bilder, wo zum Beispiel irgendwelche Sätze mit Bildern noch näher erklärt werden. Und da kamen jetzt vor 4-5 Jahren neue raus und früher hat es Pärchen, das waren ein Mann und eine Frau. Und jetzt gibt es drei Pärchen. Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau. Bloß mal so. Viertens, die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen es möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Kita-Plätze und jeder schreit, braucht man und wichtig. Und fünftens, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Das ist die Gender-Perspektive in Kurzform. Sie soll in den Mainstream gelangen. Damit dies geschehen kann, ist sie verpackt in wunderbare Worte wie Gleichheit, Rechte, Familie, reproduktive Gesundheit und Fairness. Diejenigen, die sich über den Schutz von Ehe und Familie und für wahre Würde und Autonomie von Mann und Frau einsetzen, sind gegen die Gender-Perspektive. Nicht, weil sie gegen einen Fortschritt in Frauenfragen wären, sondern weil sie für Frauen sind. Sollte die erträumte Zukunft der Gender-Feministinnen jemals wahr werden, wird die Welt weniger gerecht, weniger frei und weniger menschlich sein. Also das ist jetzt nicht was, was auf meinem Mist gewachsen ist, gell? Das ist Fakt. Und wenn wir da so rumschauen, das passiert. Diese ganze Gender, ja, Geschichte gibt nicht mehr Mann oder Vater, Mutter, sondern Eltern 1, Eltern 2, was auch immer. Und wie aggressiv diese Haltungen vertreten werden. Bei uns, von uns fordert man Toleranz. Aber diejenigen, die sind null tolerant gegenüber anderen Meinungen. Ich sage das nicht, gell, um uns da irgendwie Angst oder sonst was zu machen. Ich sage bloß, wie angegriffen Familien sind. Wie der Feind auch versucht, da zu zerstören, die Gesellschaft. Zum eigentlichen Thema. Im 5. Mose können wir lesen, ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seelen legen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein. Und lehrt sie, eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. 5. Mose 11, 18 bis 21. Sprüche 22, 6. Erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend, er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Matthäus 19, 13. Dann wurden Kinder zu ihm, zu Jesus, gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Epheser 6, 1 bis 4. Ihr Kindern, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, nicht nur an Muttertag. Ja, nein, weil heute ja Muttertag ist. Weil es das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, so vor wenigen Jahrzehnten war es ganz klar, was dieses klassische Familienbild ist. Und es war in den meisten Kulturen so. Unter einer Familie verstand man einen Vater, eine Mutter und Kinder. Und in der Regel waren die Vater und Mutter verheiratet und mit eigenen Kindern. Das war so das klassische Familienbild. Und ein Stück weit kommen wir ja auch noch aus dieser Großfamilie. Also ich habe mal in Allgäu gewohnt, eine Zeit lang. Da war auf dem Bauernhof und da war dann noch die Oma da und die Tante. Also da war diese Großfamilie war dann noch viel weiter verbreitet. Das geht heute fast gar nicht mehr, weil man eigentlich gar keinen Platz mehr hat. Wir sind ja alle viel und auch keine Zeit und Lust und einfach auch nie mehr dieses soziale Verständnis. Aber damals war Großfamilie gang und gäbe. Ja, und wir sind jetzt gerade dabei, dass dieses Verständnis, dass diese Lebensformen völlig neu definiert werden. Es gibt dann, kommen wir noch einmal drauf, was es da alles gibt. Und ganz arg wichtig in dieser Geschichte, es geht so, wo wir uns vorgaukeln, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie wichtig es doch ist. Und man denkt auch, dass das klassische Familienbild, so wie es wir eigentlich auch das biblische Familienbild mit Vater, Mutter, die Mutter kümmert sich auch um die Kinder, geht nicht gleich nach 6 Wochen nach der Geburt wieder zum Arbeiten. Die Gesellschaft will uns weismachen, dass dieses Bild nicht mehr funktioniert, dass das überholt ist, dass dieses Bild nicht mit dem Fortschritt mithalten kann. Und das ist natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Und natürlich müssen wir uns mit diesem auseinandersetzen, aber nicht um zu sagen, da machen wir mit, sondern ganz im Gegenteil, um aufzustehen und sagen, das kann es nicht sein. Und da sind wir alle gefordert. Wir sind alle gefordert, Flagge zu zeigen. Zu sagen, nee, so ist es nicht. Sondern so wie die Johanna, ich finde es total genial, dass du den Mut hast, da zu sagen, hey, das bin ich und super. Also, und ja, betet wirklich für sie, das kann ein total mächtiges Zeugnis sein. Und kommen wir noch dazu. Wir Älteren, wir sind auch wichtig, aber am Feind ist die Jugend viel, viel wichtiger. Also neben diesem klassischen Familienbild Vater, Mutter, Kind gibt es jetzt eben so Geschichten wie Patchwork, gibt es wie, keine Ahnung, eingetragene Lebenspartnerschaft und was es da alles gibt. Stieffamilien, Kinder in verschiedenen Haushalten, Regenbogenfamilien, weiß gar nicht, was das ist. Aber ist ja auch egal. Wichtig, auch ob jetzt gleichgeschlechtliche Verbindungen oder was auch immer, wichtig ist, dass wir jedem mit Liebe begegnen. Wir müssen das nicht gutheißen, aber wir müssen und die Leute müssen spüren, dass wir sie lieben. Das ist mir eine ganz wichtige Botschaft. Wir heißen das nicht gut, wenn gleichgeschlechtliche Paare zusammenleben. Nicht, das wollen wir, aber wir lieben sie und wir beten sie und sind für sie da. Mir wird es so in letzter Zeit so groß. Jesus, also die Sünder zu Jesus haben sie sich hingezogen gefühlt, angenommen. Wie ist das bei uns? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir sind da eher nur abstoßend. Aber das liegt, keine Ahnung. Aber lasst uns darauf Acht geben, dass wir diese Liebe Jesu ausstrahlen, dass die Menschen sich von uns angenommen fühlen. Egal, was sie gemacht haben. Weil Jesus nimmt jeden an. Bloß wir sind ja gleich so diese Abchecker, was hat denn der gemacht? Und wir sind gleich diese Beurteiler und Verurteiler. Und die Pharisäer der heutigen Zeit, das sind wir, die Bibeltreuen, die meinen, sie wissen, was richtig und falsch ist. Jesus ist den Sündern mit Liebe begegnet. Lasst uns da drin wachsen, dass wir in dieser Liebe wirklich Menschen begegnen können. Klar gibt es Ausnahmen zu diesem Familienmodell Vater, Mutter, Kind, wenn jetzt ein Partner gestorben ist oder was auch immer. Keine eigenen Kinder, adoptierte Kinder, was auch immer. Nur noch knapp 40% der Bundesbürger leben in einer traditionellen Familie. Also heißt in einer Familie mit Vater, Mutter, mit gemeinsamen Kindern. Nur noch 40%. Ungefähr ein Viertel aller Kinder wird nicht von einem verheirateten Ehepaar erzogen. Knapp ein Drittel aller Frauen in Deutschland bleiben kinderlos. Vor gut 50 Jahren lag die Quote gerade einmal halb so hoch. Seit Jahren verzeichnet die deutsche Gesellschaft einen ständigen Geburtenrückgang. Vor 40 Jahren waren es etwa 1,3 Millionen, jetzt haben wir knapp über die Hälfte nur noch. So, Jahrgang 64, mein Jahrgang, das war der geburtenstärkste Jahrgang mit etwa 1,4 Millionen Geburten. Wie gesagt, jetzt haben wir nur die Hälfte. Wer wird uns mal pflegen? Das wird ein Problem. Aber wir haben ja Gott und er wird für uns sorgen. Aber bloß, dass man sich mal das bewusst macht, gell? Noch die Hälfte der Geburten. Da gibt es ja so diesen Satz vom Du Blüm hat gesagt, die Renten sind sicher. Die sind sicher, wenn wir geburtenstarke Jahrgänge beim Herrn sind. Dann sind sie wieder sicher. Aber die Zeit. Ja, wir sind diese 60er Jahrgänge, wir sind ein Problem. Der Trend zur Ein-Kind-Familie setzt sich seit Jahren fort. Über 50% der Familien haben nur ein Kind. Und nur etwa 10% mehr als zwei Kinder. Und die Gründe sind natürlich vielschichtig und zum Teil vielleicht auch menschlich gesehen nachvollziehbar. Klar sind Kinder Stress. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und manchmal ist es natürlich auch angenehmer ohne Kinder. Menschlich gesehen, ganz klar. Natürlich sind Kinder beruflichen Karrieren ein Stück weit im Weg. Unsere Gesellschaft wird auch nicht gerade kinderfreundlicher. Da darf man nicht spielen, das darf man nicht machen, da ist das zu laut und was auch immer. Alles richtig. Auch sind Kinder eine finanzielle Belastung. So, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber da steht jetzt drin, dass das etwa, ein Kind kostet bis zum 18. Lebensjahr rund 100.000 Euro. Meine Rechner den schon. Steht jetzt da so drin, eher mehr. Kommt immer drauf an, wenn man dann nicht arbeiten kann, wenn ihr das noch mit, was auch immer, aber es spielt ja gar keine Rolle. Und natürlich sind die Argumente aus menschlicher Sicht ein Stück weit nachvollziehbar. Brauchen wir. Und trotzdem müssen wir aufpassen, dass dieser Trend sich nicht fortsetzt. Dass wir als Christen da einen Gegenpol setzen. Und natürlich bleibt dieser Trend auch im Volk Gottes nicht ohne Folgen. Ich denke, vor 20, 30 Jahren hat es deutlich mehr Kinder gegeben, auch in christlichen Gemeinden. Und wichtig ist, dass wir das nicht tolerieren. Wir sollen nicht im Epheser 4 statt, wir sollen nicht sein wie die Nationen. Wir sollen nicht sein wie die Gesellschaft um uns herum. Irgendwie ist die Familie ein Auslaufmodell? Und doch haben bei einer Umfrage 80% der Jungen glauben, dass Familie wichtig ist, um ein glückliches Leben zu führen. Okay, die Definition von Familie muss man da jetzt nochmal sehen. Aber das, ich glaube, dass doch viele auch diese Sehnsucht im Herz haben. Und dass für viele ist dann auch schwer, irgendwo dort zu sagen, nee, ich möchte es anders. Wir sind in diesem Strom drin und da wirst du so mitgerissen und kommst da nicht raus. Drum, wie gesagt, ist es für uns wichtig, klare Positionen zu beziehen. In unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis und auch die Menschen dadurch zum Nachdenken anzuregen. und soziale Sicherheit, Orientierung, Stabilität, Werte, Halt, das finden wir in der Familie. Oder sollten wir in den Familien finden. Ich weiß auch, dass es Familien gibt, die diesen Begriff nicht wirklich verdienen. Und da liegt für uns Christen natürlich auch die Chance, wirklich Salz und Licht zu sein in unserer Umgebung. Weil das wird schon wahrgenommen. Wichtig ist, dass wir in unseren Familien über diese Stabilität, diesen Halt, diese Liebe, diese Geborgenheit, dass wir das schaffen. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Wie die Ehe geht auch die Familie so auf diesen auf diese Schöpfungsordnung zurück. Und das ist für mich auch, wo ich mich so drum damit beschäftigt habe, war das ein, da heißt es ja, seid fruchtbar und mehret euch. Fruchtbar sein können nur Mann und Frau. Zwei Frauen, zwei Männer können nicht fruchtbar sein. Dadurch kann es Gott gar nicht wollen. Und das, denke ich, ist wirklich wichtig. Wir haben einen Gott des Lebens. Und bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, da ist der Tod im Topf. Und das ist für mich so ein ganz klares Zeugnis, dass das geht gar nicht, das mag Gott nicht. Und doch wird sogar in Kirchen da irgendwie auch keine klare Position bezogen und dann gleichgeschlechtliche Paare getraut oder gesegnet oder was auch immer. Das heißt nicht, wie gesagt, dass wir die Menschen verurteilen, sondern das möchte ich nur mal ganz klar sagen. Gott möchte, dass wir diese Menschen lieben. Und uns diesen Menschen annehmen, ohne die Sache gut zu heißen. Ja, so dieses klassische Familienbild, Ehemann, das Vater bestimmte Aufgaben, Ehefrau hat bestimmte Aufgaben, so auch in der Bibel trägt der Vater der Ehemann, so die Hauptverantwortung ist eigentlich der Versorger, der finanzielle Versorger, auch der geistliche Versorger und Ernährer. Und so die Ehefrau, Mutter ist so das Herz der Familie, wurde es da so beschrieben. Finde ich auch ganz gut. Und auch wie so die Mutter sein soll. Gutes Beispiel oder gute Erklärung ist im letzten Kapitel Sprüche, Lob der tüchtigen Hausfrau. Und das Klischee, was man uns auch verkaufen mag, wenn du sagst, ja, ich kümmere mich die ersten Jahre um meine Kinder. Was? Und das ist so, ja, wird auch nicht anerkannt in der Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, du musst dir recht vornehmen, wenn du sagst, nö, ich gehe, bis meine Kinder in den Kindergarten kommen, nicht zum Arbeiten. Da musst du die rechtfertigen. Das müssen wir uns wirklich mal überlegen, wie weit wir schon sind. Gell? Und das ist auch so diese, wo uns dann suggeriert wird in der Gesellschaft, ja, dieses Heimchen am Herd, die 3 Ks, Kinder, Küche, Kirche. Und ja, auch da müssen wir aufstehen. Wir Jungen und die Alten, alle müssen wir da aufstehen und versuchen, da diesen Gegenpol zu setzen. Zurzeit ist ja bloß noch, wir brauchen mehr Kita-Plätze, was auch immer. Ich sage nicht, dass Kita schlecht ist, gell? Aber es ist viel besser, die ersten Jahre sein Kind zu Hause zu betreuen. Das ist viel besser. Aber uns wird das anders gesagt in der Gesellschaft. Ja, und die lernen schon mit irgendwie mit 2 Jahren dann schon Englisch oder keine Ahnung. Es ist wichtig, dass wir als Christen eine klare Vorstellung haben, was Gott unter Familie versteht. Und wir brauchen natürlich auch eine Vorstellung, in welcher Gefahr Familien drinstecken. Ich sage das nicht, um uns Angst zu machen. Wir brauchen keine Angst haben. Unser Herr und unser König Jesus, der hat alles im Griff. Da brauchen wir. Aber wir müssen wissen, woher der Wind weht, wo die Angriffe kommen. Und ist auch ganz klar, die Welt will unsere Kinder und unsere Jugend. Das war, wenn du so diese Weltgeschichte verfolgst, das war immer so. Das ging in der Bibel schon los, als das Volk Israel aus Ägypten ausziehen wollte, hat der Pharao gesagt, ja, ihr dürft gehen, ihr Alten, aber die Jungen bleiben da, dann könnt ihr da und da anbeten. Wo Nebukadnezar Israel überfallen hat, zur Zeit Daniels, hat er da die Alte oder die Junge mitgenommen. Und genauso, jetzt ist es, passt nicht ganz so neu, aber auch zweimal hat es Kindsmorde in der Bibel gegeben. Bethlehem und auch in Ägypten, wo die Israeliten zu viel worden sind. Also der Angriff auf unsere Jugend, der ist echt immens. Und so Ceausescu, wie die ganzen Diktatoren also geheißen haben, das war ein Schlüssel, sich die Jugend einzuverleiben. Gell? Da gibt es ja diese auch im Kinderheim dann, wo der Ceausescu diese, das waren dann seine Leibwächter und die hatte sich so herzogen. Gell? Und das darf man nicht vergessen. Napoleon hat mal gesagt, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und das müssen wir ganz klar so sehen. Und nochmal, ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin, weil ihr seid ganz netten Angriffen ausgesetzt. Wir sind aufgewachsen mit Flipper und Fury und Lassie. Und heute wird in jeder Vorabendsendung zigmal die Ehe gebrochen. Und es ist ganz normal. Ne, das muss man sich wirklich mal. Und drum, lasst uns da wirklich für unsere Jugend da sein. Und lasst ihnen auch. Lasst uns einen Platz schaffen, wo sie sich wohlfühlen, auch in der Gemeinde. Natürlich ist die Musik lauter. War doch bei uns auch nicht anders. Wenn ich die Musik höre, hätte ich wie mein Vater gehört hätte. Okay, das war noch krasser. Aber natürlich ist es anders. Aber ich denke, es ist unsere Aufgabe als Ältere, so diesen Schutzraum auch zu schaffen. Für unsere Jugend. Aber nochmal wichtig, der Feind möchte die Jugend. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und das geht natürlich ganz raffiniert. So Schlagworte, Kindertagesstätte, Ganztagsbetreuung, das hört sich alles super an. Ist es das wirklich? Ich denke, vielleicht kann Manuela mal was dazu sagen als Psychologe. Ich denke nicht. Oder ich denke nicht, ich weiß es, weil Gott sagt es anders. Ja, und christliche Familien sind dem Teufel ein Dorn im Auge. Und er hat natürlich großes Interesse, diese Familien zu zerstören. Er hat großes Interesse, ja, dieses ganze Gedankengut Familie zu verwässern. Ja. Und die Frage ist, wie stehen wir dazu? Sind wir dieser Gegenpol oder machen wir auch mit? Und unsere Kinder hören ja nichts anderes mehr als das. Auch so diese Gefahr, gell, dieses, vorher kam das in diesem Zwischenbericht oder diesem Abschlussbericht von der UN, dieser Sexualkundeunterricht zum Teil im Kindergarten. Also hallo, das ist, hat alles System, gell? Das hat alles System. Und das müssen wir erkennen, gell? Und doch ist Gott der Herr. Und wir brauchen eigentlich jetzt nicht wirklich da vor Ehrfurcht erzittern, sondern Gott ist Herr. Aber wir müssen wachsam sein. Und wir müssen auch unsere Kinder versuchen, diese Werte mitzugeben. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat der Familie von Anfang an besondere Zusagen gegeben. Und eine der ersten Familien, die in der Bibel erwähnt wurden, klar Adam, Eva, aber so als Familie auch bezeichnet, das ist Noah, was dann auch heißt, du und dein Haus gehen in die Arche. Und das ist auch ein gutes Beispiel so von Familie Noah. Weil was haben die mitgemacht, gell? 100 Jahre an dieser Arche baut, irgendwo, wo kein Wasser war, auch seine Söhne. Da kam sie und sagte, Vater, weißt du schon, was du tust? Oder was auch immer. Gell? Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wenn wir heute 2 Tage irgendwas machen. Da 100 Jahre haben die an diesem Ding gebaut. Also Noah ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Und zum Beispiel nach der Sintflut, wo sie dann wieder gelandet sind, hat er so ein Familienaltar aufgebaut. Auch das ist wichtig für unsere Familien. Haben wir irgendwelche Bereiche, wo wir gemeinsames Essen, finde ich eminent wichtig, auch gemeinsame Feste feiern, gemeinsam Bibel lesen, wenn es geht. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich ja als gerecht von mir befunden, so heißt es im Mose. Also es ist der Wille Gottes, dass ganze Familien gerettet werden. Und das sehen wir ein paar Mal auch im Neuen Testament, wo es heißt in Philippi zum Beispiel, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet worden, du und dein ganzes Haus. Apostelgeschichte 16,31. Der königliche Beamte in Kapharnaum erlebte das gleiche Glück. Die Bibel sagte von ihm, und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Johannes 4,53. Gott möchte ganze Familien retten. Und auch schon damals wurden Familien gerettet durch eine Person. Auch so ein Beispiel von mir ist die Hure Rahab, die dann im Prinzip, wo Jericho eingenommen worden ist, die dann quasi ihre Familie gerettet hat. Das hat die Kundschafter beschützt und durch das hat die ganze Familie gerettet. Gell? Ja, Gott möchte, dass wir gemeinsam als Familie uns an ihm freuen. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es essen Jahr für Jahr, du und dein Haus an dem Ort, den der Herr erwähnen wird. Das deutet an, dass Gott großen Wert darauf legt, dass wir gemeinsame Feste feiern. Und das gehört dazu, auch Gott wirklich gemeinsam zu feiern. Es ist ein Vorrecht, als Familie in Gottesdienst kommen zu dürfen. Und wenn du jetzt denkst, oh, bei mir ist es nicht so, dann das kann so weit kommen und Aber das ist ein Vorrecht. Aber wir haben nicht alle die gleichen Vorrechte. Und drittens, so noch dieser Appell von Josua. Josua 24, 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Eine Festlegung. Vor 23 Jahren und einem Tag haben Margit und ich auch diese Festlegung getroffen. Und es ist uns nicht immer gelungen. Ich aber und mein Haus. Auch in jeder Familie gibt es auch Dinge, wo du denkst, boah, Herr, kann das sein? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns wird schon mal hin und wieder geschritten. Und hin und wieder läuft es nicht so, wo ich sage, Herr, das war jetzt kein Zeugnis. Wo man dann so ein Gefühl kriegt, oh, kennt ihr das so, diese Anklage? Und dann habe ich auch so mal in der Bibel geschaut, mal so ein paar Familien angeschaut. Ich sag's euch, da ging es vogelwild zu, auch da. Kain, Abel, erste Mörder, dann Noah war gut, aber am Schluss hat er dann auch einen Sohn verflucht, der ihm irgendwie aufgedeckt hat. Dann, da haben wir noch mehr so, der Abraham, quasi Abraham war der Erste, der so Patchwork-Familie gehabt hat. Und es hat uns mächtig Ärger gemacht mit dem Ismael. Isaac, Rebekka, der hat den gern gehabt, der eine den. Mose hatte auch einen super schlechten Start als Familie. Ist mit 3 Monaten eigentlich weggekommen, aber Gott hat es dann so geführt, dass er, wenn es von seiner Mutter gesäugt werden konnte, dann auch David, was war bei David? Ehebruch, Mord in der Familie. Dann hat sein Sohn, Abschalom ist auf ihn los. Also das sind lauter, wo man denkt, ja, das sind Familien in der Bibel. Gell? Auch Jesus wurde auch gesagt, wo im Prinzip der Ungehorsam war, wo er nicht mit seinen Eltern mit ist, sondern im Tempel war. Und einmal sagt Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Er sagt, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder? Er hat sich eigentlich hart Ärger. Und doch sagt er dann am Kreuz zu Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Und ja, wir haben in der Bibel viele Beispiele für Familien, gerade so im Alten Testament, wo wir denken, boah, und doch hat Gott total gesegnet durch David, in diese Familie. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen uns keine irgendwie, ja, da ein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Gott sieht unser Herz und Gott möchte Familien segnen. Das ist Gott total wichtig, dass er Familien segnet. Und Gott möchte natürlich aber auch, dass wir uns klar zu Dingen bekennen. Natürlich sind wir verantwortlich in jungen Jahren, wie wir unsere Kinder erziehen. Natürlich sind wir verantwortlich, ob wir jetzt lieber ausschlafen Sonntagmorgen oder zu sagen, nee, jetzt gehen wir im Gottesdienst. Da ist niemand anders verantwortlich, außer wir als Eltern. Natürlich sind wir da verantwortlich. Auch zu sagen, ich aber um mein Haus, das entscheidet er mir, das entscheidet niemand anders. Oder lassen wir uns schon von der Gesellschaft das aufzählen, ja, aber musst du doch mal einen Tag in der Woche ausschlafen oder das vermitteln mir unsere Kinder. Gell? Wir können unsere Kinder viel sagen, wie sie es machen sollen. Aber wisst ihr was? Die schauen sich uns an, wie wir sind. Die schauen sich uns an, wie wir miteinander umgehen als Ehepaar, wie wir streiten, wie wir uns auch wieder versöhnen. Du kannst deine Kinder schon sagen, du darfst das und das nicht machen. Wenn du es selber machst. Und das sind natürlich diese Verantwortungen, die wir als Eltern haben. Unumstritten. Aber wir entscheiden und sagen, ich aber und mein Haus. Oder was auch immer euer Spruch ist. Oder, aber wir sind verantwortlich für unsere Kinder, für unser Haus. Auch diese Werte, diese Botschafter zu vermitteln, dass man beim Essen betet, dass man ja, sonntags in Gottesdienst geht. Oder was auch, ja, was euch Gott dann sonst nur aufs Herz legt. Ich habe das am Anfang gesagt. Erziehe den Knaben seinen Weg entsprechend, er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird, im Sprüche. Natürlich ist es unsere Verantwortung. Und beileibe sind wir nicht perfekt, das ist ganz klar. Gell? Und doch, für Gott ist Familie was total Wichtiges. Gott möchte Familie segnen. Gott möchte, dass wir in gesunden Familien lebt, aufwachsen, auch ihm dienet. Auch Gott, es ist leichter, Gott in einer gesunden Familie zu dienen, als wenn du heimkommst und du hast, was weiß ich, Feuer unterm Dach, was auch immer. Gott möchte das. Gott ist ein totaler Fan von Familie. Familie und Gemeinde, noch ein paar Worte. Jesus und der Vater sind eins. Wenn es einen Vater und Sohn gibt, das sagt ja auch die Bibel in 1. Johannes 1 bis 4. Und wir als Gläubige sind ebenfalls Mitglieder dieser Familie Gottes. In 1. Johannes 3, 1 bis 2. Dom, kannst du das her? Eins bis zwei. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im Römer Kapitel 8 heißt, dass wir Erben sind. Vielleicht Galater 4, 4 bis 7 noch. Aber als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn geboren, von einem Weibe geboren unter dem Gesetz, auf dass er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Da sind natürlich die Töchter auch eingeschlossen. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Du bist ein Erbe. Ein Teil von Gottes Familie zu sein, das ist der größte Segen, den Gläubige erhalten. Und wir können rein gar nichts dazu beitragen. Und das ist rein aus Gnade und aus seiner Liebe zu uns. Und wir werden alle aufgerufen, Töchter und Söhne des lebendigen Gottes zu sein. Römer 9, 25, 26. Und das ist die Frage, seid ihr Kinder des lebendigen Gottes? Seid ihr Söhne und Töchter des lebendigen Gottes? Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Sohn oder Tochter bist, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass du einen liebenden Vater im Himmel hast, dann komm nachher auf uns zu. Es ist wichtig, dass du diese Gewissheit hast. Ich bin Sohn, ich bin Tochter des lebendigen Gottes. Und ja, wenn du das nicht sicher weißt, geh nicht nach Hause, ohne das klar zu machen. Ohne so in die Familie Gottes adoptiert zu werden. Es ist wichtig, Kind Gottes zu sein. Ich möchte nur beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein klares Ja zu Familien hast, dass du dir Familien wünschst. Ha, und ich möchte einfach bitten, dass du es gibst, dass wir wirklich alle ja, Familien bauen, wo du verherrlicht wirst. Ha, und du weißt selber, wie das Mann es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und doch hast du ein klares Ja zu Familien. Ich möchte bitten, dass du jedem zeugst, wo wir ja, an uns, an unsere Familie arbeiten müssen, dass du noch mehr verherrlicht wirst durch diese Familien, die du dir so sehr wünschst. Und Herr, mach uns fähig, wirklich als Familienbauer ja, unterwegs zu sein. Und Herr, mach uns fähig, diesen Unterschied auszumachen in unserer Gesellschaft. Und ja, der Flagge zu zeigen für Familie, für dich. Mach du uns fähig, Herr. Herr, danke, dass du es bist, der uns immer wieder ja, darauf führt und leitet, der uns zeigt, was er von seinen Kindern möchte. Und Vater, es ist so ja, klasse, wissen zu dürfen. Wir haben da wirklich einen Vater im Himmel, der total mächtig ist, der total liebevoll ist, der sich freut an seine Kinder. Danke, Vater des Lichts, dass du dich an deine Kinder freust, dass du dich an uns freust, Herr. Danke, Herr. Herr, und danke, dass du uns das echt tief ins Herz ja, legst, auch wie wir als Familie Gottes miteinander umgehen sollen, wie wir uns gegenseitig annehmen sollen, wie wir uns gegenseitig unterstützen sollen. Und ja, wie wir auch gegenseitig das eure oder andere zum Wohl der Familie uns da zurücknehmen. Herr, du wirst es jedem einzelnen zeigen. Und danke für unsere Familie, für die Familie Gottes. Danke, dass wir da Mitglied sein dürfen. Und danke, Vater im Himmel, ja, dass du uns so unendlich liebst. Amen.
Vielen Dank, Markus. Ja,